Und wir danken dir, dass du aus Gnaden durch den Heiligen Geist in unserer Mitte bist. Wir danken dir, dass du uns, die wir hier sind, den Zug des Geistes zu deinem Wort und zur Bruderschaft ins Herz gegeben hast. Das ist Gnade. Und nun danken wir dir, dass wir mitten in einer Welt des Unfriedens, der Unruhe und der Angst hier im Frieden zusammenkommen dürfen. Und du bist der Segnende. Wir danken dir, lieber Herr, auch, dass du Gott und Herr bist über alle deine Geschöpfe und Menschenkinder. Hab Dank, dass wir dich bitten dürfen, ja von deinem Wort her aufgefordert werden zu bitten, für alle Menschen und alle Obrigkeiten, die es besonders in unseren Tagen der bösen Zeit schwer haben, weil die Ratlosigkeit zunimmt. Herr, wir wollen nicht über sie richten, sondern wir wollen für sie bitten. Erbarme dich über sie. Und schenke besonders auch dem Präsidenten Carter und allen, die in leitenden, führenden Funktionen sind. Ach Herr, schenke ihnen das zu tun, was du willst. Und hab Dank, dass allemal auch im Gericht, auch in der Finsternis und in der Ratlosigkeit der Menschen doch allezeit zum Heil dein Wille geschieht. So beten wir dich an, den allmächtigen Gott, als unseren Vater im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Nun haben wir heute
liebe Geschwister, wir dürfen gleich heute Abend mit unserem Konferenzthema beginnen. Kein geringeres Thema als der Heilsplan Gottes. Da ist es gut, dass wir schon eine wunderbare Gottes Ordnung kennen dürfen, die uns ermöglicht, seltsame Dinge im Ablauf des Weltgeschehens und seltsame Dinge in unserer Bibel göttlicherweise eingeordnet sehen zu können, verstehen zu können. Es ist die einfache, aber gewaltige Ordnung, um die Paulus fleht für uns, uns ermuntert, uns in der Gnade Gottes so fühlen zu lassen, dass wir fähig gemacht sind, zu prüfen, ja zu unterscheiden, welche Dinge dem guten Willen Gottes entsprechen. Das ist die erste Ebene. Welche Dinge erst dem wohlgefälligen Willen Gottes entsprechen und welche erst dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen. Ganz kurz. Das eine biblische, wunderbare Modell für diese Ordnungen im Hause Gottes, beginnend mit der Stiftshütte. Im Vorhof sind die Dinge, jetzt muss ich einmal sagen, die nur dem guten Willen Gottes entsprechen. Wir verstehen es hier schon. Im Heiligtum sind die Dinge zur Darstellung gebracht, die dem Wohlgefälligen und erst dem Allerheiligsten, der unmittelbaren Gegenwart Gottes, des dreimal Heiligen, entsprechen die Dinge, die dem Wohlgefälligen, dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen. Der Heilsplan Gottes ist nun im Gesamtrahmen unseres Gotteswortes, unserer Bibel, in besonders konzentrierter Zusammenfassung uns geschenkt durch den Apostel, den Gott durch Jesus Christus als den Letzten berufen hat, den ehemaligen Saul von Tarsus, Paulus. Er schreibt an einer Stelle: Ihr habt mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, an dem schon merken können, wie ich eben zuvor nur in kurzem geschrieben habe. Es ist dem Apostel Paulus gegeben, nicht in langen Ausführungen sich zu ergehen, sondern die gewaltigen Gottesordnungen in einer Kürze zu bezeugen, dass, ja, mir geht es meistens so, ich immer in Verlegenheit komme, dass ich heute den Apostel Paulus nicht mehr persönlich fragen kann: Ja, Paulus, so kurz, ja, ich möchte Einzelheiten noch sehen in den Zusammenhängen. Er würde mir antworten: Bitte, das, was du wünschest, an den Kurzzeugnissen, die ich von Gott empfangen habe und für die Gemeinde Jesu vorerst zur Verfügung stellen darf, die Einzelheiten, die in den Kurzfassungen meiner Ausführungen verborgen sind, finden sich im gesamten Übrigen der ganzen Bibel, des ganzen Wortes Gottes. Wenn du Einzelheiten kennenlernen willst, dann bitte fang noch einmal vorn an zu lesen und du wirst Antwort finden auf alle deine Fragen, die nun berechtigt sind. So haben wir bei Paulus in konzentriertester, kürzester Form in Bezug auf alle übrigen Schriften in überragender Weise den Heilsplan Gottes vor uns hingestellt, durch den Geist Gottes. Wir denken an das kurze Wort in Römer 11, Vers 36. Wir wissen schon, was da steht. Römer 11, Vers 36, also letzter Vers in diesem 11. Kapitel. Und ich lese gerade, wie es im Griechischen dasteht: Denn aus ihm heraus und durch ihn und in ihn hinein sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der ganze Heilsplan Gottes in drei Worten sozusagen vor uns. Alles, was existiert, aus Gott heraus, durch Gott getragen und kehrt in Gott selbst zurück, eis auton, in ihn hinein. Nicht nur für ihn, das ist auch etwas, aber da ist seine Schöpfung noch außerhalb von ihm, in ihn hinein. Wir sind nun Erstlinge, wir dürfen schon in Christo sein. Unser Leben ist schon mit Christo verborgen in Gott. Mitten in jenem unzugänglichen Licht, wo niemand zukommt, sind wir schon zu Hause, völlig verborgen und geborgen. Aus Gott heraus, durch ihn und in Gott hinein ist das All geschaffen. Paulus. Zweiter Zeuge, noch kürzer, in Kolosser 1, letztes Wort, im 16. Vers. Kolosser 1, 16. Das All Tapanta ist durch ihn und in ihn hinein, wieder als Auton, in ihn hinein geschaffen. Das ganze Programm Gottes in kürzester Form, in einer Vollmacht von Gott, dem Apostel Paulus geschenkt, in einer Vollmacht, die den Anspruch erhebt, göttlicherweise, dass alle übrigen biblischen Zeugnisse sich diesen Gesamtplan ausdrücken, unter und einzuordnen haben. Wenn wir schon Römer 11 beachtet haben, gehört unbedingt der Vers voran dazu. Deshalb habe ich alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, alle zusammen, ohne Ausnahme, auf dass ich mich aller erbarme. Oder wie sie in Adam alle sterben, also werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden, ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Zuerst Christus, dann die, dann das Ende. Das sind jetzt drei Heilsgruppen, gewaltige Gruppen, die der Zeit nach nacheinander in die Vollerlösung hinein verwandelt werden. Das ist zum Beispiel ein typischer Fall: werden alle lebendig gemacht, der Erstling Christus, dann die sein sind, dann das Ende. Jetzt komme ich und sage Paulus. Aber warum auch so kurz? Da ist ja jeder Punkt voller Fragen, gewaltiger Fragen, umfassender Fragen, die die Herzen aller Menschen, aller Geschöpfe bewegen. Brennende Fragen melden sich da, nicht? Warum so kurz, Paulus? Bitte schön. Ich stelle Paulus vor: Gott hat mich als Chefarchitekten eingestellt. Denn, wo wir lesen, so habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt, lesen wir im Griechischen: so habe ich als weiser Architekt, Architekton steht da, den Grund gelegt. Ja. Und der Chefarchitekt von einem riesen Bauvorhaben hat keine Zeit für alle möglichen Detailpläne und Dachrinnen und weiß was für Kleinzeug, sondern der macht, wie wir sagen, den sogenannten großen Wurf mit ein paar Strichen. Und alle Techniker und alle Zeichner und alle weiteren Mitarbeiter an einem solchen großen Bau haben sich diesen wenigen Strichen einzuordnen, unterzuordnen, anzupassen. Und das ist nun dem Apostel Paulus gegeben. Warum? Warum ihn? Weil er der Letzte ist, muss er in irgendeiner Weise von Gott zum Ersten gemacht werden. Ihm ist es ja gegeben, das Wort Gottes zu vollenden. Vollkommen abzuschließen als ein Ganzes. Letzte Fragen werden hier beantwortet. Probleme hier gelöst. Nun denken wir noch ein Wort im Buch der Offenbarung. Frage: warum sind wir überhaupt da? Das ganze Weltall. Heilsplan. Sehr einfach: um seines Willens wegen, um Gottes Willen wegen, ist alles geschaffen. Ohne jemand vorher zu fragen. Alles geschaffen. Weil Gott es so wollte. Ohne jemand zu fragen, hat er seine ganze gegenwärtige Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Ohne jemand zu fragen. Darf er dann auch, ohne jemand zu fragen, sich aller erbarmen? das Ziel dieser Schöpfung und der Wege Gottes lautet, besteht aber in einem Geheimnis des Christus, besteht darin, das ganze Weltall eines Tages in Christo unter ein Haupt organisch zusammengefasst zu haben. Ohne Ausnahme. Nur diesen einen Punkt als Ziel möchten wir festhalten und gleich dazu die Bemerkung hören: Gerichte Gottes sind nie Ziel, Gerichte Gottes sind immer Wege. Das lesen wir gerade in Römer 11. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Das sind die Gerichtswege Gottes. Die sind unausspürbar und unausforschlich, die Gerichte Gottes, ausgerechnet in dieser Weise, dass je unbarmherziger ein Gericht Gottes aussieht, sich darstellt, umso wunderbarer ist die Endlösung Gottes in Bezug auf seine Barmherzigkeit genau gegenüber dem furchtbarsten Gerichtsverfallenen. In dieser Weise sind die Gerichtswege Gottes unausforschlich und unausspürbar. Und die gesamte Planung nun hat Gott der Vater vollzogen. Er ist der wirkliche Chefarchitekt. Die Ausführung seiner Planungen, also des Vaters, hat er seinem Sohne als Baumeister übertragen. Nicht nur hat Gott durch seinen Sohn alles geschaffen, was Gott geplant hat, sondern nach Hebräer 1, schon Vers 2, ja, Christus, sein Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Zeitalter, die Äonen gemacht hat. Ah. Wer hatte also die Ehre, den ganzen Weltablauf, den ganzen Heilsplan Gottes zeitlich festzulegen? Wer? Der Sohn. Durch den Sohn, hat er die Zeitordnung gemacht. Zum Glück kein anderer. Gott hat in sorgfältigster Planung nach Raum, Zeit und den darin hineingesetzten Lebewesen in sorgfältigster Planung alles entworfen, überlegt, zuvor erforscht, bis und mit den Gedanken der Herzen seiner Geschöpfe erforscht, und nachdem ihm alles klar war, hat er bestimmt, was geschehen darf und was nicht geschehen darf, damit das Ziel, das er sich vorgesetzt hat, bei sich selbst, ohne andere zu fragen, nämlich das Ziel, das All in Christo unter ein Haupt zusammenzufassen, dass dieses Ziel auch von ihm an Herrlichkeit in Bezug auf alle seine Geschöpfe nicht mehr übertroffen werden kann. Ein einfaches Psalmwort sagt uns, schlagen wir das auf, wenn ich nicht irre, im Psalm 145, Psalm 145 dürfte es sein, ja, Elberfelder Vers 13, Luther wahrscheinlich Vers 14. Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter und deine Herrschaft durch alle Geschlechter hindurch. Gott beherrscht vollkommen bis in den Atomkern und im ganzen Weltall, das Größte und Kleinste, vollkommen. Diesem Reich aller Zeitalter, diesem Reich Gottes, das er der Menschen und Geistwesen, Engel geschaffen hat, die in einer bestimmten Weise wollen können, was sie wollen, aber nicht tun können, was sie wollen, ohne Genehmigung Gottes, dass er diesen weitgehend Raum gelassen hat und sich so weit zurückzieht, dass sie nun schalten und walten können, soweit Gott es ihnen genehmigt hat, nach ihren Entwürfen. Aber alles das hat er in vollkommener Vorausplanung zuvor erforschend erfasst, gekannt. Wir lesen von nicht nur zur Vorbestimmung Gottes, die hat er erst vollzogen, nachdem ihm auch alle Gedankengänge und Entwürfe der Herzen seiner Geschöpfe durch Forschungsarbeit bekannt waren, bilden einen Bestandteil seines Ratschlusses. Und nun ist er der, der sich als erster das vorgesetzt und getan hat, was Jesus jedem empfiehlt, der im Sinn hat, ein großes Bauwerk durchzuführen. Was sagt Jesus, was empfiehlt er? Also wir Architekten müssen das sowieso machen. Der setzt sich vorher einmal zur Ruhe hin und tut was. Er überschlägt die Kosten, ne? Ob er es vermöge, den Bau, den er geplant hat, so durchzuführen, dass er ihn genau so vollenden kann, wie er es gern hätte. Das hat Jesus. Damit nicht mitten im Bau er feststellen muss, oh weh, mein Vermögen reicht doch nicht aus. Und er vor aller Welt blamiert wäre. Merken wir etwas? Ja. Der Erste, der das gemacht hat, kein Geringerer als unser Gott und Vater, bevor er eine Schöpfung ins Dasein gerufen hat, hat er sich hingesetzt. Sitzt er? Ja. Und der Sohn sitzt zu seiner Rechten. Alles genau geplant, in einer göttlichen, überragenden Weisheit erforscht, festgelegt. Für uns gilt jeder Strich und jeder Punkt, den wir auf irgendeinen unserer Pläne hinsetzen, muss eine Bedeutung haben. Verstehen wir? Es gibt keinen Punkt und keinen Strich und nichts auf einem Plan des Architekten, was für die Ausführung keine Bedeutung hätte. Gar nichts gibt es da. Das ist eines der Gesetze, dem wir unterworfen sind, gleich von Anfang an. Und von Gott aus ist es auch so. Ja, bitte. Fiel je ein Haar von meinem Haupte ohne den Willen unseres himmlischen Vaters? Nein. Ein Sperling vom Dach? Nein. Sind alle Tränen gezählt? Jawohl. Sind die Atomkerne gezählt? Sind die Elektronen gezählt, gewogen, gemessen? Bitte. Sagt mal ja.
Ja.
Jawohl. So, alles geordnet in der Schöpfung Gottes. Entzieht sich seiner Kontrolle, seinem Zuvorwissen und seiner Sicherheit, seinen Bau genau in die vollendete Herrlichkeit zu vollenden, durchzuführen, wie er will, nach seinem Willen. Und nun, es ist jetzt 7:55, wir hören auf.
8:30 spätestens.
8:30, danke. Das ganze Weltall nennt das Neue Testament Kosmos. Stellt das Weltall dar in Bezug auf die Ausschmückung, die herrliche Darstellung und die Bewohner des Weltalls. Während der Ausdruck Ökumene heute bekannt in einer bestimmten Abfassung, das neutestamentliche Wort versteht wiederum nichts Geringeres unter Ökumene als das ganze erschaffene Weltall. Und zwar, wie Gott das Weltall als Wohnraumgebilde geschaffen hat. Oikos heißt Haus und Ökumene heißt Hausordnung, Anordnung, Raum, Wohnraum, Anordnung. Wie Gott seine ganze Schöpfung als Wohnräume für Engel und Menschen, für Geister und alle Lebewesen, die er geschaffen hat, als Wohnraum zur Darstellung gebracht hat. Kosmos meint das Gleiche des Weltalls in der Ausschmückung, in der Inneneinrichtung und in der Gestalt der Lebewesen, Engel und Menschen. Nun, eines wissen wir, dass der Mensch unter allen Geschöpfen Gottes der Zeit nach das letzte Geschöpf ist, dass längst vorher Geistwesen, Engel da waren, wie sie alle dann heißen mögen. Und wie aus einer Stelle des Buches Hiob ersichtlich ist, hat Gott ein Erstlingsgeschöpf geschaffen, das nennt er dort an jener Hiobstelle, du bist der Reschit der Wege Gottes, der Erstling der Wege Gottes. Ja. Und zwar als schirmender Cherub eingesetzt zur Verwaltung des Weltalls, später zum Satan geworden. Ich halte mich jetzt an die Art des Apostels Paulus. Wir dürfen ja seine Nachahmer sein, empfiehlt er uns, dass ich jetzt nur in Kürze eine Reihe von Gottesordnungen in seinem Heilsplan aussprechen darf. Dieser schirmende Cherub entweihte seine Heiligtümer, indem sein Herz sich erhob und fiel und sündigte. Als solchen ehrt ihn Gott bis heute noch. Solange dieses böse Zeitalter dauert, hat Satan von unserem Gott immer noch die Ehre als Gott und Fürst dieses Zeitalters dazustehen. Genau das gleiche Wort Gott, griechisch Theos und Fürst Achon. Und Achon ist verwandt mit Ache, mit Anfang, der Erstling der Wege Gottes in Herrlichkeit. Nun, der Mensch war das letzte Geschöpf. Ihn setzte Gott sofort zum Herrscher über alles bisherige Werk seiner Hände, also über Engel und über Geister und weiß was für Hoheiten und alle, jede Art von Geschöpfen zum Herrscher, um der Untreue des ersten Menschen willen gegenüber Gott. Zeichen der Schlange, Fragezeichen, sollte Gott gesagt haben, ließ der Mensch in sein Herz hineinfallen, dann war es geschehen. Sollte Gott gesagt haben. Kommt das heute auch noch in Frage, dass man in Bezug auf Worte in unserer Bibel sagt, sollte Gott gesagt haben. Kommt auch noch in Frage. Kommt auch noch vor. Hat Gott den von ihm bestimmten Herrscher über alles Werk seiner Hände unter die Dienstboten erniedrigt? Sind sie, die Engel, nicht allzumal dienstbare Geister? Ob sie als Cherubim am Thron Gottes dienen oder sogar unseren Menschenkindern hier unten, spielt keine Rolle. Sie sind allzumal dienstbare Geister, die Angeläuer. Du hast ihn, eine Offenbarung Gottes, an den fragenden David, den Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn ich den Mond anschaue und die Sterne, diese Herrlichkeit des Werkes deiner Hände, was ist nur mit dem Menschen? Dass du auf ihn Acht hast, hast Zeit dafür, dass du dich seiner annimmst, dass du dich seiner annimmst. Antwort Gottes: Ich habe den Menschen für kurze Zeit unter die Götter, Hebräisch, Elohim, erniedrigt. Und diese hohen Engelfürsten, erniedrigt, für kurze Zeit. Also, da hat Gott den Herrscher, den er bestimmt hat, der herrschen soll über alles übrige Werk der Hände Gottes, der ganzen Schöpfung, unter die Dienstboten erniedrigt, unter die Engel. So. Ja. Vielleicht verstehen wir schon an diesem Punkt, ja, wenn es so ist, dass es dann fast nicht anders aussehen kann in der Welt, in der sichtbaren und unsichtbaren, als so, wie es aussieht. Salomo sagt, unter zwei oder drei Zuständen ist nichts auszuhalten. Wenn ein Knecht zum König gemacht wird, bitte, wird Jesus Christus als Knecht des Herrn bezeichnet in seiner Niedrigkeitsgestalt? Jawohl. Ist das der Knecht? Knechtsgestalt. Nahm Knechtsgestalt an. Ließ er sich von der Stellung Knecht zum König machen? Nein. Sogar. Er hat sich unter das Wort gestellt. Und wenn eine Magd zur Herrin gemacht wird, nicht auszuhalten. Verstehen wir ja gut, nicht? Also. Zustände, Umstände, die unerträglich werden. Alles steht trotzdem unter vollkommener Kontrolle und Ordnung Gottes. Nun wissen wir weiter. Gott lässt das Böse in seiner Schöpfung maximal ausreifen. Das Unkraut gleichzeitig mit dem Weizen, das verstehen wir schon von der Sonntagsschule her, muss beides ausreifen bis zur Ernte. Was versteht Jesus, das Wort Gottes, unter dem Begriff Ernte? Er legt es selber aus. Die Ernte aber ist das Ende dieses Zeitalters. So. Wenn also die Bosheit, die Gesetzlosigkeit und die Gottlosigkeit sich heute global so frech breit macht, nicht, dass nichts mehr dagegen zu machen ist, weder Regierung, noch Polizei, noch Militär, noch Schule, noch Elternhaus, so, sind wir dann ungefähr so weit, dass das Böse am Ausreifen ist, maximale Ausreif erreicht, dann wissen wir aber auch was. Dann sind wir am Ende dieses Zeitalters angekommen. Die Zeiten der Zeitalter, von denen wir gehört haben, lösen sich eines nach dem anderen ab, haben einen Anfang und eine Vollendung von Gott bestimmt. Der gegenwärtige Zeitlauf, den nennt die Schrift den bösen Äon, das böse Zeitalter, mit voller Ausreife, wie wir gesehen haben. Das Ende dieses Zeitalters nennt Jesus, das ist die Ernte. Jetzt, was sagt unsere Bibel im Alten und Neuen Testament durchgehend unter dem Begriff Ernte? Gewaltige Orientierung, ein Beispiel, Arthur Muhl, wenn du Einzelheiten wissen willst, dann bitte forsche in der Schrift. Forsche in der Schrift. Bekommst genau Antwort, wo und wie und was du willst. Dann wird am Ende dieses Zeitalters Weizen und Unkraut gleichzeitig geschnitten und dann sortiert, das eine ins Feuer und das andere in die Scheunen. Die Gemeinde Jesu, die sein Leib ist und wir Glieder dieses Herrlichkeitsleibes Jesu Christi sein dürfen, bilden, ich rede jetzt in den Ordnungen der Feste Israels, es sind ja die Feste Gottes, wie Gott sie nennt, sind wir die Erstlingsernte, nämlich die Gerstenernte. Wiederum, was steht da alles von Gerste durch die ganze Schrift? Wenn wir nun in den kommenden Stunden wagen, auch in Bezug auf die Ordnung der Zeitalter, Zeit und Stunde anzupeilen, dann darf ich jetzt, wir haben ja beim Abendbrot gefragt, wer von den Geschwistern ist zum ersten Mal hier? Dann haben wir wie viel?
22.
Ja, über 20. Ne? Also, dann ist das, was wir hier zu bezeugen haben, etwas in der Hinsicht etwas schwer, aber unser Herr ist nicht in Verlegenheit. Meine Verlegenheit ist seine Gelegenheit, die Sache umso besser zu machen, für jeden, der hier jetzt vielleicht zum ersten Mal hier ist. Dass nämlich unser Gotteswort durchgehend immer aus zwei Seiten besteht. Schon die Gesetzestafeln waren beschrieben, jede auf dieser und auf der anderen Seite. Schriftrollen sind beschrieben inwendig und auswendig, haben eine süße Seite und eine bittere Seite. Und so können wir weiterfahren. Und jedes Blatt hat ja ohne weiteres wie viele Seiten? Immer zwei. Eine äußere und eine innere. Eine offenbare und eine verborgene, wenn wir so wollen. Das bedeutet jetzt für uns, wir kennen alle von Kind an, soweit wir da schon Gelegenheit hatten, dem Glauben nacherzogen zu werden, wussten wir, dass Jesus selber gesagt hat, Zeit und Stunde zu wissen, ist nicht eure Sache. Ja. Jetzt darf ich ja sagen, da gilt nun wieder eine andere Seite im Worte Gottes, die heißt genau, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Und Kindlein, es ist die letzte Stunde, dass der Antichrist kommt. Steht das alles geschrieben? Es steht geschrieben. Und so weiter und so weiter. Und der Herr tut nichts. Er habe denn zuvor sein Geheimnis, was sonst niemand weiß, seine Knechten, den Propheten geoffenbart. Vorher geschieht nichts. So, genügt, damit wir schon, wie soll ich sagen, unsere Herzen öffnen können, biblischen Gotteszeugnissen zu lauschen, die für die heutige Zeit von Gott reserviert sind, um geoffenbart zu werden. Erst heute. Warum? Weil die Zeit und Stunde herangekommen ist. Dann offenbart Gott das. Nicht nur wissen wir, weil es einen Staat Israel gibt, dass das Reich Gottes vor der Tür steht, und zwar so weit vor der Tür, dass die gegenwärtige Generation in Israel, das heißt die Jungmannschaft dort, wie damals, nicht vergehen wird, bis das alles geschehen ist, was Jesus gesagt hat, bis und mit seiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit. Wir beachten, wenn es soweit ist, dass das Ende nicht nur dieses Zeitalters herangekommen ist, sondern wir haben gelernt und werden das nochmal nachdrücklich betonen, dass das Ende unseres gegenwärtigen Zeitalters das gleichzeitige Ende von verschiedensten zeitlichen Anfängen verschiedener Haushaltungen oder Zeitalter darstellt. Wenn es soweit ist, dann ist nicht nur Israel als Nation da, der Feigenbaum, das Holz wird wieder, zeigt Leben, Bewegung, gewinnt Blätter, schlägt aus, nicht nur der Feigenbaum, sondern und alle Bäume, das heißt alle Nationen und alle Stämme und alle Völker regen sich, schlagen auf, alle die Religionen und so weiter. Gewaltige kurze Aussagen in unserem prophetischen Wort, gewaltige, globale, hochaktuelle Erfüllung vor unseren Augen. Denn Jesus sagt, das sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Bitte, was steht denn alles geschrieben? Wer von uns weiß, was alles geschrieben steht? Nicht mal wir drei. Ne? Also, wird alles in abgekürzter Weise, was früher zeitlich nacheinander geschah, soweit die Bibel es festhält, geografisch nebeneinander lagern, geschah, war und geschah, ist alles das, was jetzt zur Zeit des Endes dieses Zeitalters global und universal gleichzeitig geschieht. Also keine Kleinigkeiten und Engstirnigkeiten oder kleingariert oder wie man dem sagen soll oder müsste. Nein, unser Gottes Wort ist Gottes Wort. Überragend, erschreckend, wunderbar, großartig. Global, universal, rasch, blitzartig muss alles geschehen können, wenn es soweit ist. Einer redet, die ganze Welt hört. Einer handelt, die ganze Welt sieht. Wir denken an Raumfahrt, Atom, Elektronik, Biologie, Chirurgie und so weiter. Alles Dinge, das ist mir immer wieder neu, gewaltig. Seit Adam, 6000 Jahre lang, pflügt der Mensch mit einem Joch Rinder den Acker. 6000 Jahre lang. In nur wenigen Jahrzehnten, ich bin an einer grafischen Darstellung, ich kann natürlich jetzt die 6000 Jahre lang nicht maßstäblich ausziehen hier. In wenigen Jahrzehnten plötzlich, nach 6000 Jahren, steigt die Kurve senkrecht hinauf und fliegt in den Himmel hinauf. Stimmt's? Die einfachste Technik, ein Flug, ein paar Räder, Gespann, Ochsengespann oder Pferdegespann davor, 6000 Jahre lang. Ist das ein Zeitpunkt heute? Oder war es immer so? Nein. Einmalig. Über die Ordnungen der Zeitplanung erwähne ich nur stichwortartig wieder die eine Aussage. Vor Gott sind 1000 Jahre Menschheitsgeschichte wie ein Tag. Das ist nicht irgendeine, ich habe selber so gedacht, also vor Gott sind unsere langen Zeiten sehr kurz. Ne? Und unsere kurzen Zeiten kann er füllen mit Ewigkeitswerten. Nein, das sind mathematische Gleichungen. Und die sind da, damit Werte eingesetzt werden können, die man sonst nicht wahrnehmen kann. Wenn man eine Formel kennt, muss man sie verstehen, um was es geht, damit das Gleichgewicht da ist, dann stimmt die Sache. Die 6000 Jahre, dann die 50 Halbjahre, die Nachtwachen, die Generationen, die Einzeltage und so weiter, das sind Gottes Ordnungen, wie sie in unserer Bibel seit Jahrtausenden dastehen, fixiert sind und haben alle göttlichen Modellcharakter, an denen wir, an diesen Modellen, die Gott vor uns hingesetzt hat, können wir die unsichtbaren göttlichen Werte und Ordnungen verstehen lernen. Nach der Staatsgründung Israels, wir kommen jetzt abschließend in unsere Gegenwart, nach der Staatsgründung Israels ist das Ende dieses Zeitalters herangekommen. Nach einem Wort Jesu in Matthäus 24 und Lukas 21 bedeutete der Erste Weltkrieg den Übergang von seiner Aussage, solange keine Weltkriege da sind, kein Weltkrieg erscheint global, Solange ist das Ende dieses Zeitalters noch nicht gekommen. Erst wenn Nation wieder Nation, Königreich wieder Königreich sich erheben wird, Weltkrieg, dann ist beginnen damit die Geburtswehen des Endes dieses Zeitalters. Der Staat Israel als Wehen, Geburtswehenertrag des Zweiten Weltkrieges steht da. Nun, in dem, was wir alle wissen, wie es um uns herum auf dem ganzen Erdenrund aussieht, darf ich nur das eine jetzt sagen, ist es köstlich und einmalig, mit menschlicher Weise unglaublich, was wir an hochaktueller Orientierung aus unseren biblischen Schriften entnehmen konnten bis jetzt und nicht mehr erschrecken müssten, wenn es nächstens eine globale Katastrophe gäbe. Die sehen wir eingeordnet im prophetischen Wort und wissen nicht nur, dass Gott es zuletzt doch noch gut macht, sondern welche Dinge sich ablösend eine genau gottgegebene Reihenfolge aufweisen und was die Inhalte sind und so weiter. Ich schließe mit einem Wort des Apostels Paulus an Timotheus. Beachte, was ich dir sage. Das sage ich jetzt besonders auch wieder den Jungen unter uns. Beachte, was ich dir sage. Das durfte ich als Jüngling, nachdem ich zum Glauben kam, oder als junger Mann, beachten. Beachte, was ich dir sage. Denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Ist das eine Verheißung? Also in welchen Dingen nicht? Was behält der Herr uns vor? Gar nicht. Bitte, zugreifen. Glauben. Bitten um Weisheit. Es wird gegeben. Und Antwort auf Fragen, Lösung der Probleme, eine Ruhe Gottes ist uns geschenkt.
Dem Apostel Paulus wurde einmal gesagt von einem römischen Beamten: Paulus, du rasest, deine große Kunst macht dich rasend. Und er sagt: Ich rase nicht. So ging mir das vor 3 Tagen, als ich in einer Hausversammlung war. Und ich versuchte Matthäus 24 und 25, die Endzeithoffnung Israels mit der Endzeithoffnung der Gemeinden in 7 Schriften des Apostels Paulus zu zeigen, sagte mir der Hausherr zum Schluss: Sie haben uns heute wieder eine Bibelstunde gehalten, die fürs ganze Jahr genügt. Da hatte ich meine Lektion. Als ich vor 40 Jahren mit diesen Wahrheiten bekannt wurde, sagte ich zu dem Bruder, der da über Israel und die Zurechtbringung Israels sprach und alles das, was für uns heute das kleine ABC ist, da sagte ich zu ihm: Bruder, so und so, ich verstehe immer Bahnhof. Ach, sagt er, das ist gar nicht schlimm, warten Sie mal 10 Jahre, dann fragen Sie mich nicht mehr. Und so ist es geworden. Was uns Bruder Muhl sagte, ist für viele von uns kleines Einmaleins. Er sagte, fängt er jetzt wieder mit dem kleinen Einmaleins an. Denn das ganze hebräische Alte Testament ist nichts weiter als ein Einmaleins. Die kennen nicht mehr als die Zahlen von 1 bis 10, von 10 bis 100 und von 100 bis 400. Und darin ist die ganze Rechnung des Wortes Gottes. Alles das, was hineinführt bis in seine Tiefen, das ist in diesem Wort festgelegt. Ich will nicht mehr viel sagen, denn unsere Zeit ist herum. Ich möchte das nur in die Frage des Apostels Paulus kleiden. Was wollen wir nun dazu sagen? Der Apostel Paulus sagt in dem Zusammenhang in Römer 8, wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Und das langt doch. Wir stehen vor einer Zeit, da schauen wir doch mit ein bisschen Bangigkeit hinein. In dieser Versammlung, dieser Hausversammlung vorgestern Abend, habe ich dann darauf hingewiesen, wie nah der Herr doch sein kann. wenn sogar in den Tageszeitungen, in der BNN vom 4. dieses Monats, die merkwürdigen Träume von drei Rabbinern, drei sehr bekannten Rabbinern in Israel abgedruckt werden, die da gesagt haben und geträumt haben, dass in 3 Monaten der letzte große Kampf auf Erden anfangen würde, der dazu führt, dass das 1000-jährige Reich des Messias kommt. Wir brauchen das nicht als Prophetie zu nehmen, deswegen erzähle ich das nicht. Nur um zu zeigen, was in dieser Welt alles eingeatmet wird und ausgesprochen wird. Wenn Gott für uns ist, wenn Israel wartet auf seinen Messias, die kriegen ja zuerst einmal den Verkehrten, das wissen wir ja. Aber wenn er, unser Haupt, kommt, dann kriegen wir den Richtigen. Wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Heute ist der Bruder, bei dem die Versammlung war, schon beim Herrn. Heute Morgen, gestern Morgen ist er beim Friseur durch einen Herzschlag umgefallen und war tot. Der Herr Grosser lebt nicht mehr. So nahe ist der Herr. So nahe kann er jedem von uns sein. Denn bei uns wackelt das kleine Ding hier drin doch auch oftmals merkwürdig. Und noch eine Spritze und noch ein Tablettchen hilft uns so ein bisschen weiter über die Runden. Aber wenn Gott für uns ist in solch einer Weise, dass er von Anfang an das Ende festgelegt hat, und wenn er dich herausgerufen hat, so wie das in dem Lied gesagt wurde, jetzt komm zu diesem Jesus, der für dich da ist, den der Vater hingestellt hat als deine Erlösung, dann sollten wir uns das doch überlegen und nicht so sehr überlegen, ach, ob das alles stimmt, vielleicht alles so Spintisierereien von Leuten, die viel Zeit haben und die pensioniert sind. So geht es nicht. Wir wollen uns freuen an dem, was das Wort sagt. Es ist die Weisheit Gottes in höchster Potenz. Denn aus dem kleinen Einmaleins kommt die höchste Mathematik. Und so ist das mit diesem Wort. Das wollen wir mitnehmen von heute Abend. Wenn wir auch vieles noch nicht verstanden haben, warten Sie 10 Jahre. Und dann... Aber warten Sie vielleicht auch bloß die 5 Tage unserer Konferenz und es leuchtet Ihnen doch schon manch ein ermunterndes Licht auf. Und dafür wollen wir jetzt danken. Du bist ein wunderbarer Vater, der du in dir selbst, weil das dein Wonnewille war, alle diese Dinge des Welt- und Zeitenlaufs festgelegt hast. Und den Jesus Christus durchführen ließest, der es nicht wagte, ein Wort zu sagen, was er nicht von dir gehört, und keine Tat zu tun, die er nicht von dir gesehen hatte, weil du in ihm deine Taten ausführtest. Und dann stellst du uns in die Nachfolge Jesu und machst dasselbe. Du willst, dass wir deine Gedanken zum Ausdruck bringen, auf dem Weg, auf den du uns gestellt hast. Was sollen wir dazu sagen? Wir können nur sagen mit den Worten des Apostels, o Gott, wenn du für uns bist, wer kann wider uns sein? Und wenn die Zeit noch dunkler wird und die Schrecken der Zeit kommen, eins haben diese 3 Männer gesehen in ihrem Traum, die Ungeheuer im Kosmos sind schon besiegt. Und wenn die Dinge hier herunterkommen, ist der Sieg schon längst in Christus Jesus auf Golgatha vollendet worden. Und so lass uns das mitnehmen in die Nacht, damit unsere Anbetung und unser Lobpreis aufsteigt zu dir und deiner Vaterliebe in Christus Jesus und für die Tatsache deines Heiligen Geistes, der uns deine Gedanken verklärt. Gelobt seist du, o Gott. Amen.
Amen. Amen.